Heute im Birdgang Powerlifting Podcast.
Wir diskutieren unsere größten Coaching-Fails.
Muss man nach starren Systemen trainieren?
Kniebeugen ohne Equipment. Sinnvoll oder Schwachsinn?
Das ist schon geil.
Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey. Einfach erzählen.
Alles klar. Großartig. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Mir oder uns online zugeschaltet sitzt der wunderbare Kona unterstrich der Hengst in seinem wunderschönen weißen Leinenhemd, welches bis, das ist komplett offen, ich wollte gerade sagen aufgeknüpft unten, aber es ist einfach komplett offen.
Richtig.
Der Junge, der lässt hier den Sexappeal richtig spielen. Direkt neben mir, High Life, ich kann ihn anfassen, ich fasse ihn jetzt am Bein.
Er fasst mich an. ich werde angefasst.
Da ist der wunderbar großartige Max Raven, Mentalist aus Berlin. Ja, und wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden, liebe Gemeinde, um über Powerlifting zu sprechen. Aber allem voran natürlich dem super gestressten Kona mal die Frage zu stellen, wie es ihm eigentlich geht. Was machst du gerade? Was hast du morgen vor vor allem?
Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr existieren.
Ich halte das alles nicht mehr aus.
Ja, ich habe gerade Prüfungen. Und dementsprechend lerne ich viel und habe viel Prüfungen. und meine einzigen Highlights aktuell sind, dass ich sehr früh aufstehe, also für mich wirklich sehr früh. Und bin aktuell jeden Morgen ein bisschen am Planschen an der Donau, komme nach Hause und gehe lernen. Das ist meine Daily Routine gerade. Das ist irgendwie ziemlich traurig und es nervt mich und ich habe echt gar keinen Bock mehr gerade auf Master und Studium und alles. Ich mag einfach nicht mehr.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr ekelhaft.
Ja, auch sonst bin ich super gut drauf und mein Leben ist mega toll.
Gut.
Es klingt gerade richtig depressiv. Es ist gar nicht so schlimm eigentlich. Aber
ich finde das einfach so zusammen, als würdest du total glücklich.
ja.
Kommt da Autotune drauf und dann.
Ich bin total glücklich.
ja, nee, aber kann ich nachvollziehen, bei mir ähnliche Situation. Maxi, mein Lieber, wie ist die Situation bei dir? Wie fühlt sich das Coaching an?
Ich bin fertig mit der Uni.
seit 15 Jahren.
Wünsche es mir nicht zurück. Es war die komplette Hölle und ich wünsche euch ein sehr schönes Gefühl, wenn ihr damit fertig seid.
Danke.
Nee, Coaching läuft gut. Ich freue mich morgen, TBB Open. Ist morgen, ne? Übermorgen.
Übermorgen
TBB Open.
Also ja, es ist Donnerstag. Maxi und ich, wir sitzen hier zusammen bei mir in der Bude.
Es ist Donnerstag, ich kaufe mir Supreme.
Es sind 12 Uhr. Ja, also wir fahren morgen zur Team Benchboy Open. Wenn ihr das hört, ist die schon vorbei. Wir beide zum Betreuen und Auswerten und Scouten. Muss man mal sagen, glaube ich.
Baby, wir gehen auf Safari. Komm, wir machen Rumbakari.
Okay.
Also so wird das bei mir auf jeden Fall das Wochenende, während Falk am Scouten ist.
Während ich am Scouten bin. Nee, ich mache Sonntagvormittag mache ich auch den Livestream.
Ah, cool, cool.
Zusammen mit Max Zinner, a.k.a. Benchboy, a.k.a. mein Coach. Und da, ja, aber Samstagnachmittag sind wir beide am Betreuen. Das wird ganz lustig. Haben wir schon länger nicht mehr zusammen gemacht.
Hab ich auch Lust. Wird
wird geil. Wen betreust du? Warum bist du da? Wer ist das? Stell dir nochmal kurz vor.
Bei mir startet Michael Bernardos.
Michael Jackson.
Ganz frischer Trainee, super viel Potenzial. Kommt ja erst ein bisschen aus dem Bodybuilding. Das musste ihm erstmal austreiben. Aber gefühlt hat er auch mehr Muskeln beim Powerlifting hier aufgebaut als vorher.
Ja.
Hat aber mega viel Potenzial und wir haben guten Fortschritt gemacht und ich glaube, das wird morgen ein schöner Wettkampf.
Übermorgen? Ja, aber es ist...
Ja, morgen fängt er ja an und dann...
Warte.
Ja, wen hast du denn eigentlich, Falk? Ich wollte gerade sagen.
Vadim Brik aus Bayern. Das so russische genetische Monster. Eigentlich ursprünglich auch Bodybuilder und mittlerweile... Hobby-Arm-Wrestler. Und startet jetzt am Wochenende bei seinem zweiten Powerlifting-Wettkampf. Den ersten haben wir nach ziemlich spontaner Zusammenarbeit eigentlich nur über ein Peaking im Februar gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie, also wir haben jetzt hier so einen kleinen Einblick da hineinbekommen, wie es bei ihm aussieht. Und habe gesagt, okay, da ist auf jeden Fall auch Potenzial da können wir ein bisschen dran arbeiten. Und da haben wir jetzt ein bisschen Arbeit reingesteckt die letzten Monate und das ist alles sehr, sehr vielversprechend geworden. Und ja, eigentlich auch viel Potenzial fürs Powerlifting, aber ich kann mir vorstellen, dass es vorerst unser letzter gemeinsamer Tanz wird dann.
Wieso das denn?
Ich glaube, bei ihm steht dann wieder Bodybuilding an. Also er will dann, glaube ich, nächstes Jahr auch auf die Bühne. Und da habe ich natürlich auch überhaupt keine Lust, auf so eine Scheiße zu coachen. Das habe ich einmal gemacht, hat überhaupt keinen Bock gemacht.
Ja, ja.
Also einmal alleine und die letzten Male dann auch in einem größeren Team.
Also generell ehrlich sein, ich verstehe Bodybuilding-Coaching, wenn du jetzt nicht in der Prep bist. Absolut gar nicht.
Null.
Check ich nicht. Also friss halt einfach mehr und mach halt einfach jedes Mal, zerschieß dich jedes Mal.
Ja. Oder? Was sagt Maxi dazu?
Falls ihr dann
aus wissenschaftlicher Sicht.
Falls ihr so einen Trainingsplan von uns für teuer Geld abkaufen wollt, dann meldet euch.
Maxi verkauft auch seine Seele dafür. Er sagt auch, nee, mir ist egal, ob du Powerlifter
bist. Abschießen, fressen, einfach nur so zwei Stichpunkte.
Ja. 500 Euro im Monat, bitte.
Ich glaub, ja, aber klar, also, ist deutlich einfacher, ne? Es ist halt sowieso alles autoreguliert größtenteils. Ja. Und
die Arbeitsgewichte sind per se egal. Hauptsache, du kommst halt relativ nah ans
Muskel. Es lohnt sich gar nicht da. Also wenn, klar, entweder bist du vor Ort und coach halt mir die Technik. Mhm. Ansonsten, wenn das irgendwann sitzt, dann reicht's halt, ne, ab und zu mal zu gucken. So ein Muskel dauert halt ein bisschen, wenn du fortgeschritten bist, bis er wächst und bis du was siehst und messen kannst oder was weiß ich.
Mhm. Aber habt ihr mal, also dadurch, dass ich ja im Gym aller Gyms das Gym bin, kriege ich ja natürlich auch mit, was so ein Bodybuilding-Coaching kostet. Also ich glaube.
Das ist pervers, oder? Also du zahlst ja 400 aufwärts im Monat, ne?
Ja, ja. Also die Leute checken wirklich im Powerlifting nicht, dass 100 Euro, 120, 150 Euro, sag ich mal so, diese Range, sehr billig ist für das, was du eigentlich bekommst.
Ja, auch bei Crossfit-Trainern oder bei allen anderen Sportarten.
Das ist schon brutal.
Ja.
Wenn man halt nicht von anderen weiß, wie viel so ein Coaching kostet, kriegst du es ja auf Instagram oder YouTube selten gesagt oder von den Leuten, die sagen ja selten, hey, ich bezahle jetzt übrigens so und so viel Geld für mein Coaching, deswegen sind manche vielleicht ein bisschen überrascht. Und ja, ist natürlich für jeden, also klar, es ist für die Leistung, die du bekommst, jetzt vielleicht nicht so viel Geld, also von dem Zeitaufwand, aber natürlich ist es trotzdem viel Geld. So.
Ja, womöglich auch noch, also zu den Influencern, die wir jetzt nicht so benannt haben, aber ich glaube, allen ist klar, was gemeint ist. Wenn die im Coaching sind, passiert es auch schon öfter mal, dass sie nicht unbedingt was bezahlen, weil die dann quasi über ihre Werbemittel oder ihre Verkaufskraft kompensieren. Aber also ich habe jetzt oder hatte auch einige Influencer bei mir im Coaching, das war nicht so ergiebig. Also die mussten auch bezahlen.
Ist auch richtig so.
Vor allen Dingen, die hätten es ja dann noch mal ersten, wenn ich so dich mit Whey versorgen.
Komplett, ja. Richtig.
Völlig richtig. Ja, also auf jeden Fall Bodybuilding, Coaching für mich ein sehr großes Fragezeichen, wenn man da jetzt nicht voll krass wettkampfambitioniert dahinter ist.
Ich denke, aber, das ist es halt, ja. Ne, wenn du dann halt noch die ganze Diätphase und Posing und sowas mit denen mitmachst.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, safe. Also ich sag jetzt nicht, dass es nicht anstrengend ist und dass es nicht auch wirklich sehr schwer objektiv ist, das zu machen. Und ich weiß auch, was so dahinter steckt, so bei so einem von Freunden. Aber trotzdem ist es für mich so ein bisschen. Also ich check's halt einfach nicht. So, warum er dafür so extrem viel Geld ausgibt. Aber ist ja wie überall so. Wenn sich die Leute dabei gut fühlen, dann ist es doch ganz cool.
Ja, um mal so einen groben Erklärungsansatz dafür zu liefern. Ich glaube, Bodybuilding ist halt auf irgendeine ganz perfide Art und Weise noch irgendwie verkehrsfähig. Beziehungsweise haben ja viele, wenn sie auf Social Media unterwegs sind, sehen sie ja sehr schnell und sehr oft halt als erstes irgendwie Bodybuilder. Also man sieht ja schnell so nackte Typen, die irgendwo rumposen und dann denkt man sich so, ah geil.
Das ist krass, eine
For-You-Page. Ah geil, nackte Typen. Falks For-You-Page, einfach nackte Typen, alles klar.
Ja, legit, kennt doch jeder. Also wer das nicht kennt, ist Scammer.
Der ist nicht im Sport, ja.
Scammer, so kannst du nichts sagen. Ja, und dann siehst du das so und denkst so, ach krass, ja, was weiß ich. Könnte man da jetzt nehmen, so, wer ist der jungsche Typ, der so auf Stoff ist?
Maximilian Rabe? Sam Solek, ja.
So, okay. Danke, Kona.
Die Leute sehen den und denken sich so, wow, der ist krass, das ist so der Maßstab der Dinge, der ist super erfolgreich auf Social Media und das ist so ein richtiger Hardliner-Typ. Und vielleicht hat er einen Coach und der Coach kostet vielleicht auch 400, 500 Euro und für die ist es dann halt komplett normal. Und Powerlifting ist halt nicht so, ist bei denen nicht so auf der Landkarte, da steht dann nicht so, ach krass, der ist halt wirklich stark, das ist halt wirklich ein Athlet und der zahlt 200, 250 für sein Coaching.
Ja.
Und das ist dann viel zu viel oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ist schon alles ein bisschen interessant. Ich meine, ich finde, ich muss auch ehrlich sagen, Powerlifting-Coaching an sich schon überall eigentlich sehr billig. Also sehr, sehr günstig. Ja. Ich finde es auch voll okay, wenn das ein bisschen salonfähiger wird, da mehr zu zahlen. Jetzt natürlich rede ich da aus der Perspektive von jemandem, der Geld dafür bekommt. Aber wenn man sich so mal überlegt, was an Zeit dahinter steckt, was an, gut, das kann man natürlich nie gegenrechnen, ne? Aber so an, du musst lernen, Hintergrundinfos, bla 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 bla, was da drin steckt. Und natürlich auch der gute Papa-Staat, der nimmt dich ja wirklich komplett von vorne bis hinten hops. Da bleibt halt wirklich nicht viel übrig. Und wer dann sagt, so, boah, ja, 100 Euro schon, ist mir schon zu viel. Also ich habe mir da echt gedacht, so, du machst es für 30 Euro im Monat. Ja, es ist auf jeden Fall ein wilder Gedanke, verstehe ich voll. Aber nein.
Also würdest du sagen, das ist quasi schon so ein Fail?
Wow.
Wow, Max.
Dein
Fail. Naja, wenn wir schon über Fails reden, lass uns doch direkt zum heutigen Thema kommen, Maxi.
Was war denn das nochmal?
Maxi kam heute mit einer sehr coolen Idee an, die wir uns schon mal vor ein paar Wochen vorgenommen hatten eigentlich. Und die wollen wir heute mal angehen, beziehungsweise diese Idee wollen wir heute mal angehen.
Moment, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, dass es auf jeden Fall meine Idee war, nicht Falks.
Ja, vor allem war es wirklich auch nicht meine Idee, sondern die von Kona.
Ach so, die von Kona drin.
Ich wollte sagen, dass wir die Idee hatten, aber okay. Jungs, ich hatte vor ein paar Wochen eine Idee, weil meine geschätzten Podcast-Kollegen hier mir gar nichts gönnen anscheinend. Ja, und zwar war die Idee eigentlich mal über unsere, ich wollte gerade Podcast-Fails sagen, über unsere Coaching-Fails zu reden. Vielleicht jetzt nicht, also ja, Coaching-Fail kann man jetzt, glaube ich, vielseitig definieren, aber vielleicht einfach so ein paar Sachen, die wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, die wir vielleicht hätten besser machen können, aus denen wir irgendwas gelernt haben, weil es ist ja trotzdem auch wichtig für uns als Coaches, da so ein bisschen was mitzunehmen. Und ja, da habe ich mal überlegt, ob wir da vielleicht irgendwie so ein paar Sachen mal sammeln können, weil ich glaube, das ist schon jedem Coach passiert. Also ich meine, vielleicht sogar ein Steve DeNovi ist schon mal ein Fehler unterlaufen. Und vielleicht, ja, vielleicht sogar Maximilian Rabe, aber das erfahren wir natürlich gleich.
Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Nee, also Conan hat es ja auch schon vor 2 Monaten vorgeschlagen, das Thema, und wir mussten jetzt auch wirklich 2 Monate alle überlegen, was wir denn
ja, ich hab jetzt auch,
hätten verbessern können.
Ich habe jetzt auch 2 Monate lang richtig viel Scheiß ausprobiert im Coaching, um einfach zu sagen, ha, das ging voll in die Hose. Plötzlich hat es funktioniert, Leute. Und ich so, nein.
Sorry an alle, die bei Kona am Coaching waren.
Bendo und Buso Boys und auf einmal machen alle übelst die Games.
So, ja, jeder ist plötzlich stark. Ich dachte so, ja, lass mal einfach mal die ganze Zeit Larsen Singles pushen, auf einmal ist plötzlich jeder stark. Hä? Das ist wie dieses Bandit-Bench-Ding von letzter Woche, was ich erzählt habe. Ja, lass mal ein paar Gummibänder benutzen. Ups, plötzlich jeder stark. ich mach mal jetzt hier einfach die Überleitung rein und ich würde sagen, Maxi, was? Erzähl mal. Ist dir vielleicht, erzähl mal nur ein was, wir reichen den Gesprächsbären wieder mal durch die Gegend, aber ist dir vielleicht irgendwo mal was aufgefallen, eingefallen, wo du jetzt sagst, okay, das war jetzt vielleicht ein Coaching-Fail?
Also generell habe ich nie jemanden eine komplette Blödsinnsübung machen lassen, aber eher so ein systematischer Ansatz, und zwar, dass ich früher versucht habe, wenn Leute eine gewisse, sag ich mal, Schwäche haben, oder mit sich was nicht so wohlfühlen, zum Beispiel hohe Rep-Ranges ist ein gutes Beispiel, oder mehr, dass die nicht so viel Arbeit abkönnen, dass ich versucht habe, diese Anpassung irgendwie zu erzwingen, dass man gesagt hat, okay, du bist nicht so gut in hohen Rep-Ranges, dann müssen wir das jetzt öfter trainieren, dass du da drin besser wirst. Oder du verträgst so lächerlich wenig Deadlift-Volumen und irgendwie geht's nicht voran, wir müssen jetzt aber mehr machen. Und obwohl das Feedback kommt, ist irgendwie schon ganz schön viel, war dann früher meine Logik, okay, dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr machen, dass er sich daran adaptiert. Vielleicht dann nicht so schwer, aber vor allen Dingen so Volumen zu pushen, um die Leute daran zu gewöhnen. Wir hatten das ja auch so ein bisschen mit Hendrik damals im Podcast, wo er da auch drüber gesprochen hat, so Work Capacity aufbauen, dann auch mal 8er Sumo heben. Und ich führe die Unterhaltung gerade mit sehr vielen Leuten, dass in manchen Fällen ist es vielleicht gerechtfertigt, für manche Leute passt es ja sehr gut, aber für Leute, die merken, ich könnte halt viel mehr Gewicht bewegen, aber ab der 5. oder ab der 4., 5. Rap fange ich an, einfach keine Luft mehr zu kriegen. Dann ist vielleicht nicht der richtige Ansatz zu sagen, ja, jetzt müssen wir ganz viele Achter machen mit weiß ich nicht, direkt mal 50 Kilo weniger, um deine Work Capacity zu steigern. Ich finde A, das hat eigentlich nicht so gut funktioniert und B, mache ich heute eigentlich eher das Gegenteil, dass ich sage, okay, was sind Sachen, die dem Athleten nicht gut liegen, dann lasse ich das eher und wenn ich merke, hey, das kann der besser, zum Beispiel dann mehr Sätze und geringere Rep-Ranges, versuche ich mich mehr dahin zu lehnen. Oder zum Beispiel, wenn ich merke, okay, ein Athlet wird schwächer über die Sätze, dann habe ich früher gedacht, okay, vielleicht müssen wir das irgendwie trainieren, dass er das besser schafft. Heute sehe ich das eher so bei jetzt eher Heavyweights, wenn ich merke, nach dem ersten Satz, da habe ich auch viel Bestätigung aus dem Powerlifting-Now-Seminaren bekommen, dass man da eher drauf eingehen sollte und dann halt krasse Drop-Offs machen sollte über die Back-Offs vielleicht eher. Genau. Dann reiche ich mal weiter.
An wen, ist die Frage.
Hene, Mene, Mu. Komm, Falk, du sitzt hier am nächsten dran.
Okay, dann nehme ich gleich mal den Bären.
Luftli hier bis will, ja.
Jetzt Quietscher einschneiden. Ja, ich glaube, du hast gesagt, du hast nie so Blödsinnsübungen gemacht. Ich glaube, die habe ich schon gemacht. Es war nicht so, also ich mache das ja schon eine Weile. Ne? Ich habe, glaube ich, so meine ersten Athleten irgendwie so 2019 oder so mal angefangen, ein bisschen mit zu coachen oder so Trainingspläne zu schreiben. Und da war dann auch immer mal so die Tendenz da, Dinge aus Programmen und Systemen zu übernehmen, die ich kannte. So, was weiß ich, Westside-mäßig zum Beispiel. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie an einem gewissen Punkt ein bisschen durch, sowas mal durchzudenken. Und dann haben auch einige von mir halt so, weiß ich nicht, Banded Deadlift Achter gekriegt und so. Das ist, gab's auch, will ich damit sagen. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns nur so drauf begrenzen wollen, darüber zu sprechen, dass wir quasi Fehler in der Trainingsplanung gemacht haben, weil Coaching ist ja immer so ein bilaterales Verhältnis, kann man das so nennen, ja. Also wir stehen im Austausch, was ja, du bist ja, zum einen bist du Coach und kümmerst dich um Programming und versuchst deine Kommunikation hochzuhalten. Auf der anderen Seite hast du eben Trainees, Athletinnen, Athleten, die ja ihr Training abtrainieren und ebenfalls versuchen, Kommunikation aufrechtzuhalten. Und das ist, ja, also beide Sachen waren auch schon öfter mal nicht erfüllt. So wie, ja, ich gehe jetzt nicht trainieren, weil mein Cortisonspiegel heute zu hoch ist oder so.
Wer kennt's nicht, ne?
So komisches Zeug. Und dann, ja, weiß ich nicht. Ich hab dann
würde Kona gar nicht mehr trainieren.
Klar, was für Cortisonspiegel. Ja, das Cortison.
Ja, ich verstehe das dann halt nicht, weil, also, wenn ich Angst davor habe, eine schlechte Session zu haben, habe ich halt, glaube ich, ein Problem mit Training generell, weil es wird ja immer wieder passieren, schlechte Sessions. Beziehungsweise müsste man ja so diesen alten Sean O'Rega-Ansatz, finde ich, könnte man wieder stark machen, wie ja, no bad days.
Ja.
Und das unterstütze ich ja. Ne? Also du kriegst halt einfach neue Daten und kannst ein bisschen besser analysieren, unter welchen Bedingungen Training vielleicht etwas von mir aus leistungsstärker verläuft oder effizienter verläuft im Vergleich zu Tagen, an denen es halt nicht so gut läuft, aber manchmal, also du versuchst natürlich weitestgehend rauszukriegen, aber du kannst halt auch nicht immer verhindern, muss man dazu sagen.
Was war da dein Fail, dass du das durchgehen lassen hast?
Ja, würde ich sagen. So, also, dass meine Argumentation dann halt nicht so gegriffen hat oder die Einsicht auf der anderen Seite nicht so da war, aber es ist halt auch okay. Ne? Ich kann halt nicht bei den Leuten reinschauen und sagen, ja, das ist jetzt so und du musst jetzt auch an das glauben, was ich dir sage. So, das liegt halt immer bei der Person selbst. Und dann halt so, ja, weiß ich nicht, so ein Fail-Erlebnis im Coaching, so dass Leute dann einfach ihre Tage nicht trainieren. So, also, so, ja, sorry, ich habe jetzt letzte Woche von den 4 Tagen, die du mir aufgeschrieben hast, einen trainiert. War geil. Wie mache ich denn das jetzt? Und dann stehst du da im Check-in und überlegst, also wirklich kriegst du ein Original, nachdem du nachgefragt hast, so ja, wie sieht's denn aus, wie liefen die Woche, weil du keine Videos bekommen hast und keine Infos, fragst du nach und dann sagt er so, ja, ich habe nur einen Tag trainiert, weiß nicht, wie wir das machen wollen, soll ich die anderen jetzt nachholen, blablabla. Und dann ist sie so, naja, nachholen bringt jetzt auch nicht so viel, so, keine Ahnung, wir können jetzt die Woche von vorne anfangen, wir können jetzt das alles umstrukturieren, aber sag mir doch mal, wie du wirklich fest trainieren kannst, damit man das kalkulieren kann. Ja, also diese Woche schaffe ich auf jeden Fall 4-mal. Dann fragst du die Woche drauf wieder nach und dann, ja, ich habe wieder nur 2-mal trainiert. Das passiert halt ständig so. Und dann ist es halt auch schon dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, vielleicht macht das jetzt nicht so viel Sinn hier. denn zum einen trainierst, also würde ich an deiner Stelle nicht so richtig einsehen, 140 Euro im Monat für einen Plan zu zahlen, den ich eigentlich gar nicht trainiere. Und ich sehe halt nicht so ein, irgendwie den Arbeitsaufwand von 140 Euro in einen Plan zu stecken, der nicht trainiert wird. Also das haben wir hier gerade so auf beiden Seiten ein relativ ausgeglichen schlechtes Verhältnis. Dann lass es das doch lieber irgendwie abhaken und jeder macht so seins mäßig.
Ich glaube, was da auch noch eine gute Lektion draus ist, die man mitnehmen kann, dass man sich nicht überschätzen sollte und am Anfang ehrlich kommunizieren sollte mit dem Coach, wie viel man schafft, auch wenn es mal eine Woche schlecht läuft. Weil manche kommen dann sehr motiviert da rein, ne, und sagen so, ja klar, lass machen, let's go. Aber man sollte sich eigentlich immer nur so viel vornehmen, wie man in einer durchschnittlich schlechten Woche, wo man echt viel Stress hat, schafft. Nein. Und dann sollte man vielleicht gleich sagen, hey, vielleicht schaffe ich es nur dreimal zu trainieren. Oder vielleicht sollten die Einheiten nicht so lang sein, dass man es wirklich schafft. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, denke ich.
Was ja auch super funktioniert. Also dreimal in der Woche trainieren ist eine super Sache. So, ist halt immer noch besser als gar nicht trainieren. Und besser als zweimal und besser als einmal.
Oder andere haben ein Homegym, die können vielleicht viermal, fünfmal trainieren, aber dafür nur eine Stunde oder sowas.
Maxi geht halt sechsmal die Woche trainieren mit drei Stunden, was soll's.
Fuck it. Ja, Kona, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du hier ein geiles Coaching-Erlebnis, was du als Fail klassifizieren würdest?
Ich habe so ein paar Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Ich weiß nicht, was, also so richtig Fail-mäßig, so richtig in die Hose gegangen ist da jetzt noch nichts. Ich würde halt sagen, ich sammle zu viele Daten, ich bin da zu genau, ich arbeite manchmal etwas zu perfektionistisch.
Wo siehst du denn in 10 Jahren eigentlich?
Manchmal habe ich so die Angewohnheit, dass ich leider ein sehr langes Feedback gebe. Also ich muss sagen, was ich früher gemacht habe, was ich am Anfang gemacht habe, waren so richtig diese klassische Aufteilung in so: Wir machen jetzt eine Hypertrophiephase und danach machen wir eine Kraftphase. So ungefähr. Das würde ich auf jeden Fall nie wieder so machen. Beziehungsweise, ich sage jetzt nicht nie, aber wahrscheinlich, mir fallen sehr wenig Fälle ein, in denen ich jetzt sagen würde, das ist the way to go. Das ist auf jeden Fall ein was davon. Ich weiß nicht, ihr habt gerade so ausgesehen, als würdet ihr mich dafür komplett roasten, wenn ich das jetzt sage.
Nee, gar nicht.
So, also ich will mal kurz was adden, was ich dann von dir speziell darauf wissen wollen würde. Und zwar, jeder hat ja mal Phasen, wo er sagt, hey, wir konzentrieren uns hier mal ein bisschen mehr auf die Hypertrophie von dem und dem Muskel vielleicht, als mehr als sonst. Wo wirst du denn die Grenze ziehen, dass du sagst, okay, das ist mir jetzt zu übertrieben, eine Hypertrophiephase, Kraftphase, Peakingphase? Und wo würdest du sagen, ja, aber sag erstmal, wo der Rahmen dann überschritten ist, wo du das nicht mehr keine Priorisierung mehr siehst, sondern wirklich so eine komplette Aufteilung, die dir nicht gefällt?
Ich glaube tatsächlich, wenn wirklich so Mainlifts dann strategisch ersetzt werden durch irgendwelche Assistenzen, also sei es jetzt, dein Lower-Squat wird jetzt nur noch ein Halber und der zweite Tag von mir aus nur noch ein SSB zum Beispiel und dein Bankdrücken wird nur noch High-Rap und nur noch von mir aus irgendwie im Mid-Grip, Close-Grip. Und du machst dann Incline und machst also so wirklich super, ich sag mal, unspezifische Sachen, was Volumen und Übungsauswahl angeht. Das sind so Sachen. Ich meine, ansonsten setzt man sich ja sowieso immer so ein paar mehr Priorisierungen. Und für mich ist das so eine Sache, die ich nie wieder machen wollen würde, diese harte Aufteilung, weil ich bin sehr großer Fan davon, irgendwo trotzdem spezifisch noch zu arbeiten in den Mainlifts und wenn diese Spezifität dann komplett weg ist und du sagst, ja, okay, wir wollen jetzt aber dicke Quads aufbauen, deswegen machen wir 2 Blöcke Highbar, da wird sich auch nicht so viel tun und wahrscheinlich wird das deinem Mainlift dann nur schaden, dass du da die Übung nicht drin hattest, dass du da einfach dein komplett anderes Muster dann drin hattest, weil du das ewig nicht mehr so gemacht hast, weil du einfach im Highbar zum Beispiel anders beugst oder im Conventional anders hebst, was auch immer. Also das wäre so eine Sache, wo ich sage, ja, da bin ich dann jetzt mittlerweile eher raus.
Voll gerne die Hand gehoben.
Ja, genau. Weil ich mich da, glaube ich, anschließen würde, ich würde es, glaube ich, sogar noch ein bisschen schärfer trennen und sagen, dass so diese Vorstellung davon, dass ich selbst meine Mainlifts jetzt super high-rappig machen müsste, bei mir damit reinfallen würde. Also, wie, okay, wir haben jetzt einen Wettkampf gemacht zum Beispiel, oder du kommst jetzt zu mir ins Coaching und ich identifiziere, dass du jetzt erstmal eine Hypertrophiephase bräuchtest. Und dann ist meine Idee dahinter, dass wir deine Comp-Lifts auf schwerer, also nicht schwer, auf Achter ballern mit 50% oder so. Also wir reduzieren jetzt erstmal von deinem Arbeitsgewicht, also 50% vom Arbeitsgewicht, sagen wir mal, du hebst 220 und jetzt machen wir nur noch 10er, also ja, Konvi heben, machen jetzt 10er, 110. Und das ist so, das ist für mich so ein komisch abstruser Gedanke. Den hatte ich zwar auch mal so mit, weiß ich nicht, 18, 19 oder so, dass man das so trennen müsste, dass diese Phasen existieren, aber es ist ja so realitätsfern und vor allem so komisch unpraktikabel, dass es so in diese aktuelle Vorstellung und auch Prinzipienerkenntnis von Training und Spezifität halt überhaupt nicht mehr reinpasst. Deshalb verstehe ich es auch nicht, weil ich kenne halt einige Leute, die das immer noch machen. Ich raff es nicht. Also es geht nicht in meinen Kopf rein, das dann aber auch so komplett rigoros durchzuziehen, plus dann bei Leuten, die ich habe und die da gar keinen Bock drauf haben, zu sagen, nö, du machst das jetzt trotzdem. Das, was du vorhin gesagt hast, ne, so, ja, wir müssen jetzt diese Anpassung in Achtern generieren. Ja. Was halt für die Person überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn die sagt, ey, ich komme damit nicht klar, ich kriege hier wirklich einen Lungenkollaps, wenn ich das mache, dann zu sagen, ja, da musst du jetzt durch.
Vor allen Dingen soll er doch dann lieber, wenn man sagt, okay, man kriegt dann Probleme mit der Lunge ab Achtern oder sowas, weil man Heavyweight ist, dann setz ihn doch nach Training nochmal eine halbe Stunde aufs Fahrrad oder sowas. Dann mach doch Cardio-Aufpassung, Anpassung mit Cardio-Übungen und nicht mit übelsten 150 Kilo Deadlifts oder so.
Ja, also das würde ich also sagen, ist auf jeden Fall so eine Sache. Dann, ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Coaching-Fail von mir ist. Das war eher so ein Athleten-Fail, aber es ist halt einfach ein Fail aus dem Coaching und ich mache das jetzt, lege das gerade so aus, wie ich da Lust drauf habe.
Pech gehabt.
Ist mir scheißegal, was ihr jetzt denkt.
Jetzt kommt die Story mit dem Typen aus dem Fit One, der 20 Mal an 250 gezogen hat. 40. 50.
Diese Geschichte werde ich nie wieder erzählen, weil ich sonst vermutlich einen Hirnkrebs bekomme. Nee, das war jemand, der, was ihr vorhin eigentlich schon so ein bisschen angesprochen habt, sich sehr darauf verlassen hat, dass er sagt, mein Whoop-Band hat heute früh angezeigt, dass ich leider nur dass ich leider nur eine 6,5 geschlafen habe. Und
Scheiße, 6,5.
Ich weiß nicht, ob ich dann nicht eher die untere Range vom Training, von den Trainingsgewichten nehmen sollte. Weil ich fühle mich tatsächlich auch ein bisschen müde. Also Junge, wenn du deine Trainingsleistung daran knüpfst, dass dir ein Band namens Whoop, ich sag's nochmal, dass dir ein Band namens Whoop deine Trainingsleistung, deinen Schlaf und so trackt und sagt, oh, du fühlst dich heute nicht gut, dann solltest du auf jeden Fall an ganz vielen anderen Stellschrauben drehen, und zwar in deinem Hirn.
Vor allen Dingen das größte Defizit ist ja auch, sagen wir mal, wir haben jetzt keinen absoluten Max-Out-Tag, dann wäre ja das größte Defizit, dass du dich schlecht fühlst und dass du dich müde fühlst und nicht, dass du irgendwie eine Stunde auf dem Blatt Papier weniger geschlafen hast oder dann nicht so optimal. Weil wir haben auch alle schon mal, weiß ich nicht, super wenig geschlafen und haben halt im Training Vollgas gegeben und andersrum eigentlich waren super erholt und es hat halt gar nicht geklappt.
Ja. Ich meine, du kannst halt nicht voraussagen, ne? Wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen. Du kannst
ja, wenn
halt
du kein Whoop-Band hast, nicht, ne?
Nee, dann auf jeden Fall nicht, aber auch mit Whoop-Band ist es schwierig. Aber das ist das, was ich meinte, ne? Dass die Leute dann meinten, ja, ich habe jetzt zu hohes Cortison und bin super gestresst. Ja. Jetzt kann ich nicht ordentlich trainieren und jetzt skippe ich lieber und dann versuche ich halt immer einzuhaken und sage, ey, geh mal trainieren, selbst wenn es scheiße läuft, ist okay. Besser trainiert als nicht trainiert. Und ja, wie du schon sagst, ne, was ist das Schlimmste, was passieren soll? Es fühlt sich scheiße an, ja, aber am Ende, wenn sich's bewegt und alles gut aussieht, war es ja trotzdem gutes Training. Und nicht nur, weil du dich scheiße gefühlt hast, war es ein scheiß Training oder ein kontraproduktives Training. Weil das ist das, was ich mich dann frage, was die Leute denken, wenn sie jetzt ins Training gehen, dass sie dann im Leichensack aus dem Gym rausfahren oder was. Also, verstehe ich nicht. So.
Vor allen Dingen, was Whooper anscheinend nicht misst, ist dein beschissenes Mindset. Und das ist ja richtig schlecht anscheinend, wenn du denn, wow. Nein, ich habe halt auch nicht genug gefrühstückt und kann ja heute gar nichts werden.
Oh, ich wünschte, es gäbe so ein Armband, das misst deinen Schlaf, sagt dann so, oh, du hast heute nur leider 7 von 10 geschlafen. But have you tried not being a fucking soft bitch?
Ich wollte jetzt einfach so ein Papierschreiben rum. Stop fucking around.
Das wär, mein
Stop fucking around Band hat gesagt, ich soll heute trainieren.
Das heißt dann einfach
wupp.
Fahr.
Nee, das heißt, es braucht einen brutalen Namen. Das braucht wirklich.
Ich hab auch überlegt.
Motoröl und Bärennamen, sowas.
Freedom Band.
Ja, es ist wirklich das Freedom Band, weil du bist einfach frei von jeglichen Gedanken. Du gehst halt trainieren.
Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, ich sehe schon die Business-Idee. Also, wenn ihr Glück habt, ich meine, heute ist ja Donnerstag, aber wenn ihr die Folge hört, ist es vielleicht schon im Birdgang Online-Shop erhältlich für einen sehr erschwinglichen Preis.
Von 350 € Monatsabo.
Ja, da kommt noch dann monatlich Nutzungsgebühr dazu von 7,34 €.
On top, ja.
Aber dafür gibt es auch kostenloses Coaching dann.
Nö.
Ja, mal gucken. Das muss also da schon so 55 € Aufpreis fürs Coaching muss dann schon zahlen.
Ja, ist okay.
Ja, wenn du halt 48 Stunden Feedback haben willst, dann kommt da halt auch nochmal was oben drauf.
Klar.
Aber du kannst es auch, wenn du es jetzt sofort abschließt, im günstigen Paket für nur 500 € monatlich kriegst du dann alles inklusive.
Ja, da könnte man dann auch noch so, also jetzt geschäftlich gesprochen, könnte man das ja auch noch so ein bisschen auf die Esoterik-Schiene bringen. Könnte dann immer so, ja, du schreibst mir hier einen fingierten Text und ich lese daraus ab, wie gut du dich gerade fühlst, mäßig.
Ach so, so wie aus den Handlinien.
Ja, genau, so Hände auflegen. Ah, ich merke, deine Chakren sind ganz schön blockiert.
Na, das macht dann das Freedom Band Pro. Das kommt ja nächstes Jahr. Das ist doch deine Chakra.
Das ist stark. Okay.
Ja, also das ist auf jeden Fall so,
aber,
so ein Fail gewesen, würde ich sagen, was jetzt nicht direkt coaching-technisch ist. Ich würde wirklich sagen, was ein kleiner Fail war, wo ich auf jeden Fall draus gelernt habe, ist, dass nur weil vielleicht mal 1-2 Sessions ein bisschen schlechter liefen, also vielleicht auch irgendwie immer eine Mittwochssession, immer eine Freitagssession, irgendwie sowas in der Art, dann gleich da zu sagen, ah, okay, dann müssen wir da sofort Handbremse ziehen und müssen das vielleicht neu evaluieren oder sonst was. Weil am Ende, oder ich sag mal, bei vielen Sachen war es dann doch so, dass es trotzdem gut geworden ist. Trotzdem, it turned out good. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin der bilinguale Don, Entschuldigung.
Einfach 2-3 Sprachen angefangen, alles kaputt.
Ja, das ist so eine Sache, weil zu schnelle.
Man träumt auch manchmal schon auf Englisch.
Träumt ihr auf Deutsch?
Nach seinem Work and Travel in Australien, das halbe Jahr.
Ich war in Neuseeland 3 Monate. Beruhig dich jetzt mal.
So, beruhig dich mal, Mate. Wie ist denn das deutsche Wort? Manchmal fallen mir die deutschen Worte in die ein.
Calm down, Mate.
Ich glaube, das heißt, beruhig dich mal, du. Ah, piep. Ja, also das sind so Sachen, dass man nicht zu voreilig, glaube ich, Schlüsse zieht wegen vielleicht 1-2 kurzen, sag ich mal so.
1-2 kurze.
Ach, wie heißt denn das jetzt wieder? Outliers. Also, Mann!
Ausnahmen, du bilingualer Profi.
Ja, ihr merkt, der Junge ist geschafft im Kopf. Ist aber auch nur verständlich, wenn man die ganze Zeit am Knüppeln ist. Shoutout an den Bruder.
Mir ist ja auf jeden Fall auch noch ein Fail eingefallen. Und das hat ein bisschen zu tun mit diesen hier Hypertrophie-Blöcken und Änderungen. Ich weiß gar nicht, habt ihr mal bei Powerlifting Now dieses, oder Kona, hast du das gesehen, über moderne Periodisierung und wie die damals war und heute eher? Da beschreiben die jetzt so ein bisschen, wie die das machen, halt mit einem durchgängigeren Block, dass die versuchen, verschiedene Ziele in einem Block zu vereinen und wie das gekommen ist. Und er sagt, diese typischen krassen Phasenunterteilungen kommt halt vor allen Dingen damals aus dem olympischen Sport, wo es halt krasse Offseason gab, die es halt im Powerlifting nicht wirklich gibt, erstens.
Ja.
Zweitens hatte eine große Relevanz ungetestete Heavyweights, also einfach Stoffer, die halt das dann irgendwann absetzen müssen und deswegen das Training auch verändern mussten. Beziehungsweise, dass die halt dann so eine hohe Auslastung kurzfristig hatten, die sie halt nicht das ganze Jahr durchhalten können. Und dass man aber da auch immer schon das Problem hatte, man wusste nicht, lag es jetzt an dem Block, lag es am Vorblock, was funktioniert eigentlich und was nicht, weil man halt immer relativ viel geändert hat. Und darauf will ich dann kommen, was mein Fail war damals, dass ich zu viel geändert habe und dass ich versucht habe, Sachen zu optimieren, die eigentlich gut laufen.
Mhm.
Und das habe ich mir auf jeden Fall, war das nochmal so eine was, nicht Bestätigung, ja, doch vielleicht schon eine Bestätigung, dass man, wenn man heutzutage was periodisiert oder ändert, dass es immer im Kleinen passiert. Das heißt, das war mein, oder das die Hauptaussage aus dem Video heute, ändert man vielleicht auch mal nur einen Tag oder nur ein paar Sätze sogar über die Blöcke. Und wenn man was ändert, dann sollte man das immer mit möglichst wenig Sachen machen. Das habe ich mir auf jeden Fall auch über die Zeit mitgenommen, wenig zu verändern, damit man sieht, was funktioniert und das, was funktioniert, auch so lange lassen, wie es gut funktioniert.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist auch eine Sache, aus der ich ein bisschen gelernt habe. Wenn zum Beispiel ein Block sehr, sehr gut funktioniert hat, dann im nächsten Block, ich sag mal, zu viel zu ändern. Also jetzt, du sagst zum Beispiel, hey, wir haben, ist jetzt egal, welche Übung, wir haben jetzt zum Beispiel an Tag 1 irgendwie Triple und danach 3x5 gemacht und dann beim Secondary-Tag war dann zum Beispiel so ein 6er Ramp-Up. Dann im nächsten Block zu sagen, okay, wir machen jetzt Double und Vierer und dann ein 5er Ramp-Up, weil du willst ja dann wieder minimal was ändern. Und das kann dann so viel, ich sag mal so ein Rauschen kreieren, wo du dann nicht mehr genau weißt, welche Änderungen hatten jetzt was bewirkt. Also du kannst es dann einfach nicht so richtig nachvollziehen, wenn du zu viel Stellschrauben änderst. Und es ist natürlich für den Athleten selber manchmal ein bisschen, ich sag mal, langweilig oder nervig, wie auch immer, weil du denkst dir dann natürlich, wow, okay, ich habe jetzt minimale Änderungen bekommen. Aber ich muss sagen, bei den meisten ist es auch mittlerweile so, dass die sagen, ey, der Block war richtig gut, das lief alles super toll, wir müssen da eigentlich nicht viel ändern. Und die haben das dann auch schon verstanden, so worauf es ankommt, dass es jetzt nicht heißt, man muss jeden Block wieder 1000 Sachen ändern, sondern es ist wirklich so ein, ja, okay, wir müssen nur vielleicht hier, vielleicht da ein paar Kleinigkeiten ändern, weil es lief ja eh schon sehr, sehr gut. Also warum dann jetzt wieder groß irgendwie was durch die Gegend wühlen?
Vor allem die geilste Änderung, die man haben kann in einem Block, also zur Abwechslung, ist doch, dass man überall ein bisschen mehr machen kann und das jeden Block. So, wenn ich diese Woche 5er in 170 und irgendwann nach 3-4 Monaten kann ich dann 180 irgendwie bewegen, dann ist es doch mir 1000-mal lieber, als zu sagen, oh, jetzt mach ich mal 4er, 5er, was weiß ich.
Aber ich erkenne mich da auch wieder, also muss ich sagen. Ich glaube, die Erfahrung hatte ich auch mit, ja, wir lief geil, wir machen jetzt alles anders.
Ich glaube, das ist was jeder mal macht, jeder mal so ein bisschen durchleben muss. Das ist, glaube ich, auch voll normal.
Ja, total. Total. Aber was bei mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben ist aus eurem Dialog, ist, dass du ja schon fast vorwurfsvoll formuliert hast, dass olympische Gewichtheber auf Stoff sein könnten. Kann ja gar nicht sein.
Du meinst bald nicht mehr olympische Gewichtheber?
Nee, kleiner Spaß natürlich. Ja, okay, aber dann haben wir jetzt schon mal eine große Bandbreite darüber gegeben, wie Coaching-Fails aussehen können. Du hast hier schon lustige Sachen aufgeschrieben. Ist das nochmal wichtig oder ist das eine Zusammenfassung?
Nee, es war jetzt zu einem Thema und zwar dieses, das ist mir nämlich zu dem Thema eingefallen, die einen sagen ja, hey, wenn ein Block gut läuft, dann wiederholen wir den. Und dann gibt es ja so Stimmen, also ich habe das bei anderen Leuten gehört, ich glaube mal im Podcast, wo Panna mit Mike Teixeira geredet hat. Aber Hendrik hat das ja, glaube ich, Tuchra. Aber ich glaube, Hendrik hatte das auch mal erzählt, dass es oft nicht funktioniert, so, ne? Ein Block läuft gut, dann machst du es nochmal und dann läuft es aber nicht mehr so gut.
Ja.
Und da war ein Argument, was ich sehr interessant fand. Also, ja, manche sagen halt so, ich schaff das nie, dass wenn ich was Gutes wiederhole, dann klappt das nie nochmal so gut oder selten. Oder vielleicht nur einmal. Mhm. Und ich glaube, was ich da aus dem Video damals da mitgenommen habe, ist, dass es aber auch daran liegt, dass man so krasse Änderungen vorher gemacht hat. Und dann vielleicht gar nicht der Block, wo man dachte, hey, der läuft jetzt mega gut. Das war gar nicht der Block, der mega gut lief, sondern es war einfach der Vorblock, der gut lief. Und deswegen kannst du dann in dem Block übelst performen. Und dann holt dich quasi ein bisschen deine Vergangenheit ein, obwohl du jetzt was ändern willst und sagst, okay, jetzt lasse ich mal was mehr gleich. War es dann vielleicht eher sogar der Block davor, der gut lief. Und du wunderst dich, warum es nicht zum zweiten Mal gut funktioniert. Und das war wohl auch so ein Kritikpunkt, was dann bei so Juggernaut, die auch diese Hypertrophie, Kraft und Dingsphase haben, dann aber auch mal sagen, hey, wir machen jetzt mal zwei Kraftphasen oder wir bleiben jetzt länger in den Hypertrophiephasen, dass sie dann die Phase wiederholen, aber es funktioniert nicht nochmal so gut. Also zum Beispiel Hypertrophiephase gemacht, dann eine Kraftphase, dann die Kraftphase wiederholt, weil sie so gut lief, in Anführungszeichen. Dann läuft sie auf einmal aber gar nicht mehr so gut und es liegt einfach daran, dass das ganze Volumen auf einmal fehlt, was in der Hypertrophiephase anscheinend zu guten Veränderungen geführt hat.
Ich finde, das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass du einen Block wirklich sinnvoll auswerten kannst. Und weißt, was hat jetzt, und ich glaube, das ist eine Sache, die wird für immer schwer sein. Da wirst du, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe damit immer, ich will nicht sagen Probleme, aber damit verbringe ich eigentlich am längsten, wenn ich Blöcke auswerte, wirklich zu schauen, was war jetzt sinnvoll, was war eine gute Änderung. Wie du schon gesagt hast, was war jetzt vielleicht eher ein Endprodukt aus dem letzten Block? Was braucht vielleicht noch einen Trainingsblock, bis es gut läuft? Vielleicht hat es jetzt nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es aber dann im zweiten Trainingsblock. Und deswegen darf ich es jetzt nicht schon wieder rausschmeißen. Also das sind so Sachen, wo ich mir immer sage, da gibt es, glaube ich, keine Zauberformel, sondern das ist wahrscheinlich sehr viel Erfahrung, klar. Aber auch, ja, ich habe da noch kein richtiges Rezept gefunden, was da verlässlich funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn du was geändert hast und es hat jetzt beispielsweise nicht gut funktioniert, dann ist ja schon mal wichtig zu wissen, warum hat das jetzt nicht funktioniert. Zum Beispiel hatte ich auch eine Athletin, wo ich dann nach ein paar Versuchen und verschiedenen Blöcken gemerkt habe, okay, wir müssen einfach den Secondary Day super leicht lassen. Und das gilt aber auch für Accessories. Da dürfen wir keine krassen Leg Press oder Hack Squat oder irgendwelche Headfield Squats hatten wir damals gemacht, dass sich das einfach zu doll dann auf den Main-Tag auswirkt. Und da hat es natürlich dann nicht so viel gebracht, zu sagen, okay, wir machen jetzt weniger Sätze und machen dafür ein bisschen mehr Leg Press, weil das Problem war noch dasselbe, die war einfach systemisch noch so krass ermüdet. Und dann irgendwann den Trend gemerkt, okay, immer wenn wir den relativ leicht lassen, aber auch in den Accessories nicht übertreiben, dann ist da noch genug Power da am Main Day. Mhm. Also dass man, es ist halt schwer, ne? Und da hilft auch vor allen Dingen, wenn man lange Zeit mit dem Athleten verbracht hat, man hat eine Vermutung, hey, könnte es eigentlich daran liegen? Und dann kann man sich andere Blöcke anschauen und merken, hey, stimmt, immer wenn das so passiert ist, dann hat das die Auswirkungen gehabt. Dauert immer nur ein bisschen und erfordert auch gute Kommunikation, wenn man die richtigen Sachen abfragt.
Ja, das ist ja sowieso so ein Thema. Was ich dazu mal noch fragen möchte, weil wir jetzt gerade so ein bisschen an mehr oder weniger Rezepten arbeiten, die uns helfen, Dinge auszuwerten. Ich habe mal einen Punkt aufgeschrieben, der heißt so Systeme adaptieren, verwerfen, was Neues erfinden, Fragezeichen. Also, wie geht ihr damit um, mit Systemen, mit existierenden Systemen zu arbeiten? Oder gibt es da Möglichkeiten? Also ich nenne gleich mal ein Beispiel, du guckst gerade schon so Fragen so ein bisschen. Das will ich mal noch erklären. mache ich auch gleich. Also RPI zum Beispiel ist ja jedem geläufig, so ein bisschen einschätzen, wie die Intensität eines Satzes war, beziehungsweise der letzten Wiederholung. Und ich arbeite ja zum Beispiel mit mehr oder weniger einer RPI-Skala und meine Athleten schätzen ihre Main-Lift-Sätze immer nach einem Intensitätsgrad ein. Ja, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Reps in Reserve, damit arbeitet Maxi viel. Und es ist mal zu dem Vorfall gekommen, dass ein Trainee im Gym war und darüber unterhalten wurde, was RPI ist oder wonach der das trainiert oder blablablub. Und dann wurde ihm gesagt, naja, aber das war jetzt, das passt ja jetzt gar nicht in dieses RPI, in diese Definition rein, weil Mike Teixeira ja selbst gesagt hat, RPI ist so zu verwenden wie eine umgekehrte Reps in Reserve. Das heißt, man nimmt 10, zieht davon 3 ab, sagt, okay, das war eine 7, ich hätte noch 3 Wiederholungen geschafft. Maxi und ich waren schon sehr, sehr viel im Austausch darüber, wie man so andere Möglichkeiten nehmen könnte. Dafür müsste man dann neue Formeln entwerfen und so. Aber ich zum Beispiel nutze die Skala ja eher so wie eine von 1 bis 10, also wie eine Schmerzskala.
Wie eine Boxskala quasi.
Ja, genau, ne? Wie, okay, 1 wäre jetzt, okay, war überhaupt nicht anstrengend so. Und 10 war, ich bin gestorben, mäßig.
Ja, mäßig, aber nur.
Dann, dann war es keine richtige 10. Also,
auch wir sind mit so 10 auf Boden von Handel erschlagen, aber nur mäßig.
nur mäßig. Ja, und deshalb meine Frage, muss man als Coach, wie wir das jetzt sind, ja, das heißt, wir haben den Sport nicht erfunden, wir haben jetzt keine komplett neuen Systeme auf den Markt gebracht, müssen wir die Systeme, die existieren, 1:1 übernehmen oder können wir einfach Neues erfinden, können wir mit denen arbeiten, die ein bisschen anpassen nach unserem Gusto. Wie geht ihr damit um? Wie ich das mache, habe ich ja gerade schon mal grob im Ansatz erklärt.
Maxi hat mir gerade den Gesprächsball gegeben. Ich muss sagen, ich finde es cool. da auch so ein paar eigene Interpretationen zu machen. Weil das mache ich nämlich auch selber. Das habe ich, glaube ich, eh schon mal erklärt auch, dieses Bank-Wait-in-Reserve-Ding. Für alle, die das noch nicht gecheckt haben oder gehört haben oder was auch immer. Normalerweise ist ja so, du gibst deine RPE an oder deinen Reps in Reserve an. Das ist dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine 9. 9 RPE, wenn wir es auf dieses Reps in Reserve direkt umrechnen, das heißt, du hättest noch eine Wiederholung machen können. Reps in Reserve 1. Das ist ja schon relativ genau, da weißt du ziemlich sicher, okay, das war jetzt schon ein sehr schwerer Versuch. Das Wait in Reserve-Ding ist aber eher, sag ich mal, was du bei Bank-Singles sehr gut nehmen kannst, wo du sagst, okay, das war jetzt eine 9, ich hätte jetzt aber vielleicht gar keine Rap mehr machen können. Oder vielleicht auch in manchen Fällen, ja, ich hätte jetzt sicher keine Rap mehr machen können, aber ich kann auf jeden Fall noch 5 oder vielleicht 2,5 Kilo mehr machen. So, weil dann, nur weil es ja at 9 war, und du bist dir sicher, ja, okay, ich kann jetzt mit dem Gewicht keine weitere Rap machen, hättest du ja trotzdem in einem Single vielleicht noch mehr Gewicht bewegen können. Und wie drückst du das dann aus? Sagst du dann, okay, es war eine 9,5, aber das ist halt auch nicht so genau. Und ich habe mich dann bei vielen, wo es sinnvoll ist, das anzuwenden, so ein bisschen auf so eine kleine Skala geeinigt, um zu sagen, okay, bei dir heißt jetzt zum Beispiel eine at 9, du kannst noch 2,5 bis 5 Kilo kriegen wir noch da irgendwo mit rein. At 9,5 heißt dann von mir aus, ja, okay, vielleicht irgendwo 2,5 Kilo bis 0 Kilo, wie auch immer. Und ne, dann immer so abgestaffelt nach unten einfach weniger. Und das Coole ist nämlich dann einfach, du kannst es super effektiv nutzen bei Leuten, die vielleicht nicht gut auf Reps sind. Wo zum Beispiel diese Single-Performance immer richtig, richtig gut ist, weil da passt der Leg-Drive, da passt die Spannung, da passt alles drum und dran und haben vielleicht dann sehr viel ROM. Wo in dieser einen Rap wirklich alles so ein bisschen zusammenkommt und das sehr gut performt wird, aber alles danach wird dann kontinuierlich ein bisschen sloppy, Leg Drive lässt nach und. Und da ist es halt ganz cool, das anzuwenden, weil du hast einfach einen viel höheren Spielraum für einen Progress, den du machen kannst und musst dann nicht immer nur sagen, ja okay, nimm halt jetzt dann eigentlich weniger Gewicht, weil ich meine, du bist ja nicht so gut auf Reps, aber eigentlich heißt es ja trotzdem, wir underperformen dann so ein bisschen. Und das ist, ja, das ist eben so ein bisschen mein Weight in Reserve Ansatz, den ich da auf der Bank zumindest, sag ich mal, sehr gut nutzen kann.
Ja, da bist du auch nicht der Einzige, ne? Gibt ja einige, die das auch so machen. Ich würde da auf jeden Fall einen anderen Ansatz fahren, aber das haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich meine, das müssen wir ja. Wir gehen ja mal zum Thema, glaube ich, zurück, hier eigene Systeme entwickeln. Und da stimme ich halt total zu, dass man was für sich finden muss, was funktioniert. Vieles ist auch, es gibt einfach verschiedene Wege nach Rom, ne? Dummer Spruch, aber ist halt wirklich so, dass jeder Coach mit bestimmten Mitteln, die halt für sich zusammenbastelt, dass sie funktionieren. Und das ist halt einfach ein Stil von Kommunikation auch in dem Fall. Und ich finde es, muss ich sagen, ganz, ganz schlimm, wenn sich Leute an Definitionen aufhängen. So, also ich kenne dir das, wenn man über ein Thema diskutiert. Beide wissen genau, worum es geht. Und dann sagt aber einer, ja, aber das ist ja dann, eigentlich ist es ja das nicht. Und ich so, wie eigentlich? Naja, die Definition ist ja eigentlich eine andere. Und ich so, ja, okay, dann lass uns halt die Definition von dem Wort ändern oder ein anderes Wort dafür nehmen. Aber ihr wisst doch alle, was ich meine damit so. Und dann, ja, aber du sagst ja das Wort und das heißt ja eigentlich das. Und das. Also das meint der Falks auch so ein bisschen, ne?
Ja, ja.
Und dann soll das halt Falks Superpoints nennen und nicht API. Gut, sind jetzt alle glücklich danach. Ich weiß nicht, wer sich dann sagt, ja, ja, okay, ja. Jetzt haben wir ein großes Problem behoben, das jetzt nämlich einen anderen Buchstaben da irgendwie da drin hat. Und was ich aber auch interessant finde, wirklich, dass verschiedene auch Sachen in einem anderen Kontext auf einmal funktionieren können. Das finde ich auch gerade bei ich bin jetzt bei neuem Coach, jetzt habe ich ja schon mal in der Story getroppt, das kann ich ja sagen.
Doch Steven!
Beim alten Stefan.
Doch Stefan Tag.
Beim Stefan Tag. Bei Steven Day im Coaching. Finde es auch super spannend, weil der natürlich aus dieser PRS-Ecke kommt. Bei Performotion orientieren sie sich ja auch größtenteils daran im Programming. Und er ist ja selber bei Sean Noriega und ja, das finde ich immer sehr interessant, wie der jetzt meinen Trainingsplan anpasst. Er hat auch zum Glück, das fand ich sehr gut, sehr viel angefragt, so hey, was hast du schon probiert, was funktioniert? Und da habe ich mich auch, glaube ich, confident gefühlt zu sagen, okay, das und das hat nicht funktioniert, aber das ist ja schon ein paar Jahre her, ich mache auch jetzt die Technik ein bisschen anders und das meine ich so ein bisschen, das konnte er, denke ich, auch ganz gut einordnen, wo er weiß, okay, ich höre mir das zwar an, aber wir gucken mal. weil ganz viele Sachen, man denkt, die funktionieren für einen nicht. Dann verbessert man auf einmal seine Technik und auf einmal kann man plötzlich 7-mal heben, ganz easy peasy. Ja. Oder man macht den zweiten Tag halt nicht mehr so krass und auf einmal kann man am Primary Day mega viel performen. Oder so eine Sache, ich mache halt zum Beispiel mitunter beim Bankdrücken, mache ich auch mal 8 Sätze. Das sind halt Doubles und das sind überall halt 4 Reps in Reserve oder 5. Und dann geht das halt auch mal bei den meisten. Aber du kannst halt, wenn da einer sagt, ja, ich habe schon mal, ich kann nicht mehr als 5 Sätze machen. Ja gut, wenn du dir alle API 9, API 8 machst, dann ist halt nach 3-4 Sätzen Schluss irgendwann.
Ja.
Und deswegen Kontext immer ganz wichtig und wie man halt die Sachen zusammenwirft am Ende. Und das bei jedem halt ein eigener Stil.
Ich finde es auch manchmal ein bisschen kritisch, wenn dann Leute das so, also du erklärst es dann so richtig cool, ja, das ist mein Weight-and-Reserve-System. Und so habe ich das für mich ausgelegt. Ja, aber es ist nicht das RPE-System dann, das ist halt schon was anderes. Ich so, ja, ich meine, RPE ist halt auch nicht Reps Reserve. Ja, doch, ist 10 minus Reps Reserve. Und die sind dann so richtig, also die verteidigen das System so, als hätten sie gerade wirklich das System erfunden. Und
Powerlifting-Beamte.
Du kannst Mike Tushira nicht.
Vor allem auch einfach, um dir jetzt zu sagen, dass du falsch coachst, was ja kompletter Bullshit ist.
Ja.
Also, ob du gut coachst oder nicht, hängt ja schon davon ab, ob du, also erstmal, ob deine Athletinnen und Athleten zufrieden sind und ob die erfolgreich sind im Sinne von Fortschritt machen.
Ja.
Und Spaß im Training haben, blablabla. Dann ist ja im Prinzip komplett egal, nach welchem System du das machst oder wie du das System benennst, was du da machst. So, ich meine, wenn ich jetzt so eine Skala von 1 bis 10 als Intensitätsorientierung nutze, und das RPE nenne, ja, ich habe jetzt kein anderes Wort und ich will es jetzt gerade nicht anders nennen, ich will jetzt auch keine andere Formel erfinden, sondern wir nehmen jetzt einfach RPE-Scheiß drauf, wir verwenden das so und so und fertig ist. So, du kannst ja deine Trainees darauf einstellen, das ist ja halt einfach nicht so starr, wie die Leute das annehmen und denken, dass das sei.
Ich wollte auch mal anfangen, andere Namen für so Phasen einzuführen, also Deload oder Peaking nicht mehr zu verwenden, weil ich mache ja kein richtiges Peaking, aber mir ist irgendwann aufgefallen, es ist scheißegal. Zwar ist es kein Peaking, so wie es die klassischen Definitionen davon ist, aber die Leute wissen halt, was gemeint ist. Es ist halt eine wettkampfnahe Phase. Die wissen, ah, mein Peaking fängt jetzt an. Dann wird halt der Zweier zu einem Einer und ein paar Assistenzen gehen runter und die passen halt auf, dass sie sich nicht verletzen oder irgendwie krank werden. So. Aber dann nenne ich es halt weiterhin Peaking, wenn ich weiß, okay, die Leute wissen, jetzt ist bald Wettkampf, ich muss mich fokussieren und sowas. Warum soll ich da jetzt ein neues Wort erfinden? Und das Ironische ist ja bei Leuten, die das dann kritisieren, so, nee, das muss dann so sein, weil du darfst es nicht ändern. So. Genau das hat auch Mike Tushir mit API gemacht. Er hat das komplette System, dieses prozentbasierte System, komplett auf den Kopf gestellt. Und das wurde ihm auch vorgeworfen, oder die ersten Coaches, die das übernommen haben mit Topsätzen, mit API, also Joey Flex zum Beispiel auch, der hat auch gesagt, am Anfang an muss er sich anhören, nee, das darfst du nicht, das kannst du so nicht machen, du musst doch jetzt 70% 10er machen in der Offseason. So, genau daher kommt das doch eigentlich sogar, dass man Sachen genommen hat, die hinterfragt hat, angepasst hat.
Und ich meine, daraus entstehen ja auch neue Konzepte. So, das RPE-System ist ja auch von mir aus einem anderen Konzept entstanden. Und du kannst ja jetzt nicht den Fortschritt an sich dabei haten, wenn neue Systeme, neue Sachen, die literarisch dafür da sind, anderen Leuten zu helfen und sie besser zu machen, weil ich literarisch gesagt habe.
Ja. Du alter Literat, du.
Literally. Das kannst du ja dann nicht haten, weil im Endeffekt ist es genauso ein Fortschritt wie alles andere auch. Und ich glaube, das ist dann schon ziemlich traurig.
Oder du kannst es dir nicht vorstellen. Du kannst es dir einfach nicht vorstellen, danach Systeme zu vermischen. Stell dir mal vor, du machst in einem Trainingstag machst du einige Übungen at RPE und andere at Reps and Reserve. Lights out.
Fuck, ist so progressiv.
Ich bin so progressiv.
Sehr gut. Also wenn wir durch sind, dann frage ich mal, was habt ihr in letzter Zeit mal ohne Sleeves
squatten
müssen? Und wie war das so für euch?
Nee. Ich finde, Beltless zum Beispiel, Beugen oder Heben, hat ja noch einen Sinn. Ich sehe den Sinn aber nicht von einem Sleeveless Beugen, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe den einfach nicht. Weil deine Beuge wird irgendwo, also wenn du jetzt eine normale Comp-Beuge für mich machst, wird irgendwo ein anderes Muster haben. Und wieso willst du das? Weil wenn du dann am Ende wieder Sleeves anziehst und du gehst wieder in dein anderes Muster zurück, dann hättest du auch gleich deinen Scheiß mit Sleeves machen können. Was anderes ist bei Assistenzen, bei Beinassistenzen, da gehe ich voll mit. Da brauche ich jetzt nicht, mich auf die Hexquad zu stellen und da mit Insert Sleeves und Rigor Mortis mit Full Equipment und Elbow Wraps und SPD-Gürtel und allem drum und dran.
Voll mit Elbow Wraps. Du, Handgelenksbandage unter die Hexquad.
Und Nasenring auch ganz wichtig. Ja, aber da diktiert dir ja die Maschine, was du machen sollst. Das hat ja dann.
Hey, ich diktiere das der Maschine.
Ich bin die Maschine.
Marshall gegen die Maschine.
Ich find's aber mal witzig, wie du denkst, ich will immer eine ganz andere Richtung und dann so, hä, nein, so ein Scheiß. Und ich so, Kuna, das meine ich doch aber, dass es scheiße ist. Ach so. Weil
Entschuldigung.
Ich musste neulich nämlich ohne Sleeves beugen, weil ich vergessen habe,
sie anzuziehen.
Es war eine super leichte Session, glaube ich, oder ich bin gerade wieder eingestiegen. Ich glaube, D-Lord war das irgendwie was. Und es war so ein richtig heißer Tag und ich habe die Sleeves einfach nicht angekriegt so schnell, auf die Schnelle, war halt noch irgendwie durchgeschwitzt, die sind da irgendwie stecken geblieben. Hab ich gesagt, komm, scheiß drauf, du willst sowieso nur ein paar easy Sätze machen, mach mal ohne Sleeves. Ich habe es nicht geschissen bekommen. ich war ein bisschen selber erschrocken, wie krass anders es doch ist. Also komplett ohne Sleeves, wahrscheinlich auch wegen der Gewöhnung, aber es war wirklich, mein Körper muss sich richtig wieder zwingen, das normal zu machen. Also sehe ich auch nicht. Ich finde auch so, in den Assistenzen sollte man es vielleicht eher wegmachen, vor allen Dingen, wenn man die Quads mehr belasten will, sehe ich dann nicht den Sinn da, wenn jetzt keine Gefahr besteht, dass die sich irgendwie verletzen, da Sleeves wegzunehmen. Ich finde, Beltless-Training macht überhaupt keinen Sinn, außer es ist wirklich irgendwas Konkretes. Weil es erhöht halt den interabdominalen Druck. Also du machst ja mehr Bracing dadurch und wenn man Bracing üben will und dadurch dann kein Gürtel nimmt, ergibt nicht so richtig Sinn bei mir. Ja. Ich würde es nur nehmen, wenn da was Konkretes ist. Also es muss schon sehr, weiß ich nicht, verletzungstechnischen Grund oder irgendwas haben mit Positionen mit dem Gürtel, dass es zu groß ist oder so.
Ja, sehe ich ähnlich. Wir haben jetzt so eine relativ spezielle Situation gehabt bei Isa, wir haben es ja schon besprochen. Nach der WM war ja so ein bisschen, also auch vorher schon im Peking, was wir ja nicht so nennen. Habe ich gerade gelernt.
Beruhigt dich jetzt mal. Ey.
Das ist falsch und ich werde das anzeigen.
Du kannst es nicht Peking nennen.
Das ist ja kein Peking.
Das darfst du nicht.
Das ist ja höchstens eine wettkampfnahe Phase. Auf jeden Fall bei Isa im Peking tat sich schon so eine Verletzung, irgendwie Nervenschaden oder so oder ein bisschen was am Facettengelenk. Wir wissen es nicht genau. Eingeschlichen. Was sie dann auch ganz massiv im Training beeinträchtigt hat und auch im Wettkampf nicht so unbedingt vorteilhaft war. Und jetzt im Nachhinein haben wir halt Übungen wie Heben und Beugen als Variation und auch nur wieder sehr leicht eingesetzt. Und da hat sie entgegen meiner Empfehlung dann festgelegt, dass es nicht so cool ist, jetzt einen Gürtel anzuziehen oder Sleeves anzuziehen. Deshalb hat sie jetzt die letzten 3 Wochen ihre Sets ohne Sleeves und Gürtel gemacht und es ist okay, es war ja wirklich keine große Belastung. Ging ja nur darum, irgendwie eine Bewegung reinzukriegen. Und jetzt mit so ab 120 aufwärts wird das dann wahrscheinlich wieder mit Sleeves passieren. Ja, lieber Maxi.
Ich habe auch ein Anwendungsbeispiel. Ich habe eine Athletin, Grüße gehen raus von Nadine. Die hatte am Außenmeniskus, glaube ich, was war es? Eine Entzündung. Außenministerium. eine Entzündung. Aber war jetzt kein Riss oder so. Und sie hat auch manchmal, glaube ich, Probleme, dass da eine Überbelastung ist. Und ich denke, bei der werde ich dann auch sowas wie, aber gut, es ist Bulgarians, die macht man dann sowieso nicht mit Sleeves. Genau, aber da werde ich vielleicht so ein paar Variationen reinmachen. Mit Tempo Raps, ohne Sleeves.
Mit Raps und
damit da halt ein bisschen mehr Kontrolle und langsame Gewöhnung an die Belastung passiert. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Stabilisierung. Aber gut, werde ich jetzt auch nicht bei den Kompbeugen machen. Also von
aber
daher.
Habt ihr jetzt schon wieder nochmal gebeugt? Ich habe es nicht so richtig im Blick gehabt, muss ich sagen.
Nadine?
Ich dachte.
Ja.
Ja, ne?
Ja, ja. Doch. Also es gibt jetzt noch ein paar Übungen mit viel Knieverschub, so Bell Squat. Die kann sie nicht machen. Leg Extension gab es ein paar leichte Erscheinungen, deswegen jetzt ist Wettkampf bald und die normale Beuge läuft. Das heißt, wir machen bis dahin, vermeiden wir das erstmal und danach.
Oh, Niedersächsische, ne?
LM Niedersachsen, ja.
Ja, wild. Fährst du da hin? Oder präsent vor Ort?
Ja, nach Osnabrück.
Nach Osna? Wann ist denn das?
Übernächstes Wochenende.
Ah ja, ach, richtiger Business-Hustler. Immer unterwegs.
Ja, Maxi wirklich Business Class am Fliegen, einfach ganze Zeit.
ja, die Kutsche ist dann immer geölt.
Osnabrück.
Die Elefantenkutsche.
Ja, das muss ich mir mal überlegen, vielleicht komme ich auch vorbei zum Zuschauen und mit Coachen oder so. Ich halt dir deine Tasche, ich halte dein Klemmbrett fest. Dann kannst du
Da wiegt nicht nur das Klemmbrett, sondern auch die Verantwortung.
Ja, es ist so. Es ist einfach so.
Ja,
meine Lieben.
Ansonsten muss ich sagen, glaube ich, alles andere, was so Equipment jetzt technisch nochmal angeht, eingefallen, dass es natürlich nicht gilt, ne, gerade bei irgendwo Verletzungssachen oder Ouchie-Sachen. Ist ja ganz klar. Ich sag's gerne nur nochmal.
Verletzung oder besonders Ouchie-Sachen.
Ich sag's nur gerne nämlich nochmal. Weil ich hatte nämlich auch zum Beispiel immer so ein bisschen jetzt, gerade eigentlich ist es genau andersrum gemacht, als ich jetzt diese ganze Zeit Probleme hatte mit der Gewichtsabnahme und ich mache ja alles ohne Handgelenksbandagen, haben mir nämlich zum Beispiel auch die Handgelenke vermehrt wehgetan bei der Bank und beim Beugen. Einfach, weil ich glaube, mein Körper auch da nicht so richtig mit der Regeneration hinterhergekommen ist. Und da habe ich dann zum Beispiel das andersrum gemacht. Da habe ich dann tatsächlich Equipment nehmen müssen. War ein bisschen doof. Aber das sind natürlich die Ausnahmen so. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass man das dazu sagt.
Das heißt, wenn ihr auch Probleme in den Handgelenken habt und vielleicht nicht das Geld für irgendwelche teuren SPD-Bandagen, dann nehmt einfach 10 Kilo zu. 10 bis 20 entspannte Kilo zu.
Ja.
Kann nicht nur euren Handgelenken helfen, sondern auch vielleicht euch bei den anderen Lifts. Und Respekt im Gym verschaffen.
Ja, das ist schon krass, wenn du da einfach mal deine, weiß ich nicht, 200 plus ohne Handgelenksbandagen rausläufst.
Shoutout zu Matze vom Berlin Strengths, der zu mir gesagt hat, wenn ich so aussehen werde wie du, würde ich mich erstmal 3 Monate bei McDonald's einsperren.
So, das ist doch ein ganz hervorragendes Schlusswort,
das
meine Lieben.
Tut gut.
Er hat mir quasi kostenlos einen Bodybuilding-Plan geschrieben.
Geil. großartiger Typ, Shoutout an Matti. Wir sehen uns ja wahrscheinlich in ein paar Wochen in Berlin. Berlin Strength, the Raw Meat. Bist du da eigentlich auch da, lieber Kona? Oder
ich habe tatsächlich überlegt, hinzufahren.
Das wäre sehr geil.
Ohlala, dann mache ich die Bettchen für euch frei.
Na, ich habe, mein Bruder wohnt doch in Berlin.
Ach, stimmt.
Da kann ich ja auch bei meinem Bruder schlafen, wa?
Aber ich schlafe bei dir.
Aber ich kann nur bei dir schlafen, Maxi. Ich würde gerne in dir
aber
schlafen.
Aber Isa schläft nicht bei dir.
Kona, nicht Berliner, ey, da kriege ich ganz komische Vibes bei dir.
Boah.
Da will ich schon ganz andere Lieder wieder singen.
Okay.
Maxi,
packen wir's.
Ja, vielleicht sehen wir uns da.
Und euch sehen wir da auch. Wenn ihr Bock habt.
Dort auch zu starten, habt ihr Pech gehabt, weil die Anmeldefrist vorbei ist. Aber nächstes Jahr können wir euch vorbereiten, indem ihr in Coaching zu uns kommt. So.
Den ersten Schritt habt ihr gemacht. Ihr habt diesen Podcast gelauscht. Da freuen wir uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt.
Und 5 Sterne gegeben habt natürlich, liebe Leute.
Da nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns folgen und super bewerten. Macht es gern weiter so. Wir wünschen euch einen schönen Restwoche und damit beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!